Genau, wir blicken heute in dieser Predigt auf einen ganz faszinierenden Bibeltext, auf einen ganz faszinierenden Text. Wir haben einen kleinen Ausschnitt dieses Textes schon gehört. Der ganze Predigttext für heute steht in der Apostelgeschichte, das Kapitel 10 ab Vers 1 bis Kapitel 11 Vers 18. Dieser Text oder diese Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden, die ist ein Höhepunkt in der Apostelgeschichte. Man könnte auch sagen, es ist ein ganz großer Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Und ich habe die Hoffnung, dass dieser Text auch für uns, für unser Glaubensleben, unser Gemeindeleben zu so einem Wende- oder Höhepunkt führen könnte. Es ist zugegebenermaßen ein etwas langer Text und den können wir in dieser Predigt nicht in jedem Detail besprechen. Aber ich werde das so machen, ich beschreibe euch kurz die Handlung dieses Textes, indem ich euch so die Hauptpersonen vorstelle, in denen ich euch die Handlungsorte vorstelle und die wichtigsten Szenen. Wir fangen an. Die Hauptpersonen. Auf der einen Seite gibt es da einen Menschen mit dem Namen Cornelius. Ihr kennt Cornelius schon an seiner Kleidung. Das ist ein Soldat, ein römischer Soldat mit einer hohen Position im römischen Militär. Auf der anderen Seite spielt eine zweite Hauptperson in dieser Geschichte eine Rolle mit dem Namen Petrus. Petrus oder Simon Petrus ist ein Nachfolger und Apostel Jesu Christi, also jemand, der mit Jesus Christus unterwegs war. Und aus der Apostelgeschichte ist uns Petrus als großer Missionsprediger bekannt. Ja, das ist so ein Mensch, man könnte sagen, das ist ein großer Bekehrer. Wenn der predigt, bekehren sich viele Leute. Unsere beiden Hauptpersonen, Cornelius und Petrus, kommen aus ganz unterschiedlichen Welten, aus ganz unterschiedlichen Kulturen und unsere ganze Geschichte dreht sich darum, wie finden die beiden zusammen. Dafür braucht es allerdings noch eine weitere Hauptfigur, eine dritte Hauptfigur und das ist der Heilige Geist in dieser Geschichte. Der Heilige Geist ist die dritte Hauptperson in diesem Text und er treibt das Geschehen voran und er wirkt sowohl im Leben des Cornelius als auch im Leben des Petrus, sodass sie zueinander finden. Ich vermute, dass wir uns heute, ich glaube, weniger mit dem römischen Soldaten identifizieren und vielleicht eher mit dem Apostel Petrus. Immerhin wollen wir ja vielleicht auch als Gemeinde missionarisch unterwegs sein. Und ich glaube, daher ist es für uns ganz besonders spannend, was eigentlich im Leben des Petrus in diesem Bibeltext passiert, beziehungsweise was der Heilige Geist im Leben des Petrus wirkt, weil das ist so einiges. Die Geschichte spielt an drei Orten. Wir hatten drei Hauptpersonen. Die Geschichte spielt an drei Orten. Einmal in der Hafenstadt Caesarea, einmal in der Hafenstadt Joppe und einmal in der Hauptstadt von Judäa, Jerusalem. Wir haben jetzt die Hauptpersonen und wir haben die Hauptorte, wo die Handlung spielt. Und jetzt gucken wir ganz kurz, was so grob in der Geschichte passiert. Es ist so, der Bibeltext beginnt damit, dass der Hauptmann Cornelius, der sich in Caesarea aufhält, eine Vision hat. Und auf diese Vision hin sendet der Hauptmann Cornelius Bedienstete oder Untergebene in die Stadt Joppe. Dort sollen sie einen gewissen Petrus suchen und ihn nach Caesarea bringen. Während die Gesandten von Cornelius nach Joppe unterwegs sind, sitzt Petrus in der Stadt Joppe und hat eine verwirrende Vision auf einem Hausdach, von der wir gerade gehört haben. Irgendwann im Text kommen dann die Gesandten des Cornelius bei Joppe an und finden auch den Apostel Petrus. Und das Spannende ist, der Apostel Petrus geht dann mit den Gesandten des Cornelius nach Caesarea. Und mit ihm gehen auch, könnte man sagen, einige anderen Judenchristen, ein paar Begleiter folgen Petrus mit. Und dann kommt es zum Höhepunkt. Petrus kommt in Caesarea an, er betritt das Haus des Cornelius. In diesem Haus warten sehr viele Leute auf ihn. Cornelius fängt an, Petrus seine Geschichte zu erzählen. Und dann passiert was ganz Großartiges. Jetzt sind wir bereit, wir kennen die Hauptpersonen, wir kennen die Hauptorte und wir haben die Szenen vor Augen. Und jetzt starten wir richtig rein. Spannenderweise beginnt unsere Geschichte, unsere auch missionarische Geschichte, nicht mit Petrus und nicht mit einer christlichen Gemeinde, sondern mit einem Menschen, dessen Gottesbeziehung von außen betrachtet etwas uneindeutig ist. Und gerade in dieser Uneindeutigkeit dieser Gottesbeziehung liegt die Sprengkraft und die Provokation dieses Bibeltextes. Denn dieser Cornelius ist römischer Soldat. Er ist ein Heide, kein Jude und er ist auch noch Teil der Besatzungsmacht. Nach allen geltenden religiösen Maßstäben gehört dieser Mensch auf keinen Fall zur Gemeinschaft Gottes. Er gehört weder zur Gemeinschaft des Volkes Gottes, der Jüdinnen und Juden, noch gehört er zu der Gemeinschaft derjenigen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und obwohl das so ist, beschreibt Lukas diesen Menschen als fromm und gottesfürchtig. Das zeigt sich auch im Verhalten dieses Cornelius, denn dieser Cornelius, über den wird gesagt, der spendet viel und der betet zu Gott, obwohl der eigentlich noch nicht so richtig dazugehört. Es gibt Menschen, von denen wir gar nicht genau wissen, wie halten die es eigentlich mit dem Glauben? Wo gehören die eigentlich dazu? Aber nur weil wir das manchmal bei Menschen nicht wissen, wie halten die es mit dem Glauben, heißt das nicht, dass Gott nicht mit diesen Menschen unterwegs ist. Weil im Leben dieses Cornelius, ich hoffe, ihr rahmt gleich die Folie wieder, im Leben dieses Cornelius, von dem man nicht so recht weiß, wo gehört er eigentlich hin, in diesem Leben ereignet sich plötzlich ein göttlicher Impuls. So. Ich suche die Folie. Geht das? Ah, okay, wir müssen mal schauen. Genau. Okay, das ist nicht ganz geschickt, aber gut, ich predige einfach weiter, bis wir es gefunden haben. Also Gott setzt im Leben des Cornelius einen Impuls. Also einen Impuls in einem Leben von einem Menschen, von dem wir vielleicht sagen, der ist doch noch gar nicht mit Gott unterwegs. Es ist spannend, dass wir in diesem Text erfahren, das Wirken Gottes lässt sich nicht auf das Leben von Christen oder auf das Leben einer Gemeinde beschränken. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben irgendwann mal solche göttlichen Impulse mitbekommen habt, vielleicht wenn ihr zum Glauben gefunden habt. Weil solche göttlichen Impulse, so wie sie im Leben des Cornelius auftreten, die passieren bis heute. Ich habe bei einer Freundin nachgefragt, die vor nicht ganz so langer Zeit zum Glauben gefunden hat. Und die hat mir ein paar dieser göttlichen Impulse erzählt, die dazu geführt haben, dass als sie eigentlich noch gar nicht so zum Glauben gefunden hat, sondern eher noch so offen unterwegs war, solche Impulse, die sie dazu geführt haben, irgendwann eine Gemeinde zu besuchen und zum Glauben zu finden. Sie hat beschrieben, das eine ist gewesen, da hat sie aus Versehen mal eine bisschen andere Abfahrt genommen als sonst auf ihrem beruflichen Weg. Und da ist ihr plötzlich ein Plakat begegnet mit einer christlichen Werbung drauf. Und das hat sie so überrascht, dass sie zurückgefahren ist und ein Foto gemacht hat. Das hat sie mir geschickt. Und das zweite Mal, das war am Sonntag, bevor sie in die Gemeinde gehen wollte, in der ich zu der damaligen Zeit auch war. Und sie hat sich nicht getraut und wollte nicht, hat gedacht, mache ich nicht. Und dann in dem Moment hat sie so eine Push-Up-Nachricht auf ihrem Handy von der Bibel-App gekommen. Und da war so ein Vers drin, so ein Mutmacher-Vers. Und dann hat sie irgendwie entschieden, ich gehe dahin. Und ja, solche göttlichen Impulse, die braucht es im Leben und die finden nicht nur bei Christen statt. Die finden auch bei anderen Menschen statt. Und das Spannende ist, dieser Cornelius, von dem wir uns fragen müssen, wie gläubig ist der eigentlich? Der folgt einfach diesem göttlichen Impuls. Der hat den Auftrag bekommen von einem Engel, sende mal ein paar Leute nach Joppe und lass Petrus suchen. Und das tut er einfach. Das macht er einfach. Wir wechseln die Szene. Wir befinden uns jetzt in Joppe, in einem Haus mit Mehrblick. Auf dem Flachdach dieses Hauses sehen wir den Apostel Petrus. Petrus, der steht oder kniet auf dem Dach und betet zu Gott. Und wie das manchmal so ist, wenn man betet, es steigen nicht nur Gebetsworte in ihm auf, sondern auch Hunger. Und während ihm unten im Haus Essen zubereitet wird, passiert auf dem Flachdach was Verrücktes. Denn dieser Petrus gerät in Ekstase. Er hat ein außeralltägliches Erlebnis, von dem wir auch schon gehört haben und das ich noch mal ganz kurz uns vorlese. Petrus sah den Himmel geöffnet und einen Gegenstand herabkommen, wie ein großes Tuch, das man an den vier Ecken zur Erde herablässt. Darauf befanden sich alle Vierfüßler und Reptilien der Erde und die Vögel des Himmels. Und es geschah, eine Stimme wandte sich an ihn. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Das begegnet Petrus und Petrus ist von der Situation überfordert. Es ist wie, wenn man in einem Restaurant sitzt, dessen kulinarischen Eigenarten einem noch sehr fremd sind und plötzlich knallt einer so eine riesen Speisekarte aufgeschlagen vor einen hin und während man sich das noch anguckt, kann das kaum lesen, verstehen, kommt der Kellner schon und fragt, was darf sein? Und man denkt sich, Currywurst Pommes vielleicht? So geht's Petrus, als er diese göttliche Speisekarte sieht. Ja? Das Einzige nämlich, seine Leibspeise ist nicht dabei. Fische, ja? Der ist Fischer, die sind nicht auf dem Ding. Daher macht Petrus Folgendes. Oh. Ah, genau, jetzt geht's los. Daher macht Petrus Folgendes, er lehnt höflich, aber bestimmend ab. Petrus sagt, nie und nimmer, Herr, denn nie habe ich irgendetwas Profanes, Unerlaubtes oder Unreines gegessen. Es sind nicht nur Geschmacksgründe, die Petrus diese göttliche Speisekarte eher ablehnen lassen, sondern Petrus ist, wie man neudeutsch sagt, ein Picky Eater. Ein Picky Eater, ein pingeliger Esser. Ja, so jemand, der sich nur das Leckerste rausgreift und vieles auch nicht mag. Denn auf dieser göttlichen Speisekarte, die ihm angeboten wird, da herrscht ein großes Kuddelmuddel. Da sind reine und unreine Tiere miteinander, durcheinander vermischt. Manche Tiere darf Petrus als frommer Jude nicht essen, andere schon. Aber um nicht irgendwie das Falsche rauszugreifen, das ist ja in so einem Kuddelmuddel so, sagt er lieber aus extra Vorsicht, da nehme ich gar nichts. Ein Wasser bitte. Lieber manchmal extra vorsichtig sein. Lieber mal auf Sachen verzichten, nicht, dass man ans Falsche gerät. Vielleicht nicht dieses Fantasy-Buch lesen, vielleicht am besten gar keine Märchen. Überhaupt Vorsicht bei Filmen und Musik, nicht, dass man sich verunreinigt, nicht, dass man mit Profanen, mit Unreinen in Kontakt gerät, weil am Ende wird man da vielleicht selber profan oder unrein. Ich weiß nicht, ob ihr sowas aus eurer Glaubensgeschichte kennt. Ich kenne das aus meiner Glaubensgeschichte. Mir sind schon häufig auch mal Christen begegnet, die etwas picky sind bei dem, was sie an sich heranlassen. Petrus bekommt aber eigentlich eine sehr klare Ansage. Das zweite Mal geschieht eine Stimme an ihn: Die Dinge, die Gott gereicht hat, halte du nicht für profan. Petrus lehnt ab. Trotz himmlischen Auftrags lehnt er ab, er isst nichts. Während der Heide Cornelius mit seiner etwas zweifelhaften Gottesbeziehung ohne Umschweife dem göttlichen Impuls folgt, wehrt sich Petrus gegen diesen göttlichen Impuls. Aus lauter Frömmigkeit folgt Petrus gerade nicht dem Impuls Gottes. Das ist doch spannend. Könnte das manchmal bei uns heute immer noch der Fall sein? Gibt es Impulse Gottes, denen wir widerstehen, gerade weil wir extra fromm, gerade weil wir als Christen extra picky sein wollen? Aber die Geschichte des Petrus, nächste Folie bitte, ist schon im vollen Gang. Während Petrus noch ganz verwirrt auf dem Flachdach sitzt, sind die Gesandten des Cornelius schon bei seinem Haus angekommen. Und der Heilige Geist gibt Petrus einen zweiten Impuls. Ja, einen zweiten Impuls braucht man manchmal, genau, besonders wenn man als Christ etwas picky ist. Ja, manchmal braucht man dann eine extra Einladung. Der Heilige Geist macht Petrus deutlich, da kommen jetzt Menschen zu dir, die sind dir fremd, die wirst du wahrscheinlich nicht mögen, weil das sind keine Menschen nach deinem Geschmack. Aber Petrus, hab keine Bedenken. Geh einfach mit. Diese göttlichen Impulse im Leben des Cornelius und des Petrus, die durchziehen den ganzen Text. Diese zwei Visionen von Cornelius mit dem Engel und von Petrus mit dieser komischen göttlichen Speisekarte, die werden mehrfach im Text erzählt. Darum ist der Text so lang, weil die so wichtig sind. Es sind zwei göttliche Impulse und die führen Petrus und Cornelius zusammen. Mission, Bekehrung zum Glauben finden, das alles geht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes betrifft immer beide Gruppen. Beide Gruppen, die wir vielleicht gerne auseinanderhalten. Die, die schon glauben und die, die noch nicht glauben oder noch nicht so richtig glauben. Und das Spannende ist, dass diese göttlichen Impulse gerade bei den Gesandten Gottes, gerade bei den Christinnen und Christen, dass diese Christinnen und Christen gerade durch diese göttlichen Impulse an ihre Grenzen geführt werden. Diese göttlichen Impulse lösen Irritation aus im Leben der Christen, weil sich Fragen stellen. Fragen, was ist denn eigentlich im Sinne Gottes? Was ist erlaubt und verboten? Wer gehört dazu? Wer ist mit Gott unterwegs? Wo ist Gott unterwegs? Mit wem darf man sich einlassen und mit wem nicht? Nach einiger göttlicher Überredung folgt auch Petrus dem göttlichen Impuls und dann tut er 4 Schritte. Petrus tut 4 Schritte, die ihn zum Hauptmann Cornelius führen, die Petrus aber auch zu Gott selbst führen. Man könnte sagen, das sind die 4 Bekehrungsschritte, die Petrus in diesem Text tut. Der erste ist ganz einfach und doch entscheidend. Als die Gesandten des Hauptmann Cornelius bei ihm ankommen, lässt Petrus die Gesandten eintreten und beherbergt sie. Wenn neue Menschen ankommen, vielleicht sogar, wenn sie zu Unzeiten ankommen, man ist noch am Beten, ja, am Nachsinnen über Gott, überlegt sich, wo Gott seine Grenzen wohl ziehen wird, da stehen manchmal neue Menschen vor der Tür. Und so wie Petrus ist es vielleicht trotz aller Vorbehalte manchmal wichtig und dran zu sagen, herzlich willkommen. Hier seid ihr richtig. Kommt herein. Das ist der erste Schritt, den Petrus tut. Er nimmt die fremden Menschen auf. Das zweite, Petrus geht mit. Am folgenden Tag stand Petrus auf, ging mit ihnen hinaus und einige der Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Petrus kann nicht im gemütlichen Joppe bleiben. Er muss über die Grenze gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er muss nach Caesarea. Joppe liegt noch auf jüdischem Gebiet, das gehört noch zur Region Judäa. Da ist Petrus zu Hause, das ist gewohntes Land. Und jetzt muss er aber über das gewohnte Land hinaus, über das vertraute Land hinaus. Und das ist ein mutiger Schritt, denn Petrus weiß nicht, was ihn da erwartet in Caesarea, wo er hingehen muss. Er weiß nicht mal, ob dieser Schritt ihn vielleicht von Gott wegführt. Mit neuen Menschen, die vielleicht ins vertraute Gemeindeland eintreten, die hier im vertrauten Gemeindeland aufschlagen, mit denen mitzugehen, das ist ein gewagter Schritt. Denn mitgehen heißt, ich lasse mich auf den anderen ein. Ich verlasse vielleicht auch das Vertraute. Ich verlasse vielleicht meinen vertrauten Glauben, meine vertrauten Regeln, vielleicht sogar meine vertraute Vorstellung von Gott. Und für Petrus wird es noch krasser. Dieses Mitgehen führt ihn nämlich zu einem weiteren Schritt, der zur wirklichen Grenzerfahrung wird. In Caesarea, beim Haus des Cornelius angekommen, tritt Petrus in das Haus des Cornelius ein. Und während Petrus sich mit Cornelius unterhielt, ging er hinein in das Haus des Cornelius. Und mitten im Gespräch denkt Petrus, oh oh, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Jetzt bin ich auf jeden Fall einen Schritt zu weit gegangen. Petrus erklärt es den Anwesenden. Ihr wisst, wie verboten es für einen jüdischen Mann ist, Kontakt mit einem Fremden zu haben oder sich ihm anzunähern. Mir hat Gott aber gezeigt, niemanden profan oder unrein zu nennen. Petrus ist zu weit gegangen. Es ist einfach verboten, in das Haus eines Nichtjuden einzutreten. So war das damals, das ist verboten. Genauso wie es verboten ist, bestimmte Tiere halt einfach nicht zu essen. Verboten. Aber so ist das manchmal mit Verboten und klaren Regeln. Im Kontakt mit ganz konkreten Menschen stellt sich manchmal heraus, dass die so klar gesetzten Grenzen keinen Bestand mehr haben. Manchmal ist es an der Zeit, wie Petrus zu erkennen, dass die Grenzen, die wir für Gott gesetzte Grenzen halten, keine sind. Dass wir um Gottes Willen über diese Grenzen hinweggehen müssen. Gleich nächste Folie haben. Aber Petrus macht noch einen Schritt. Jetzt müsste man ja denken, jetzt ist er angekommen, jetzt wird er mal was erzählen. Aber tatsächlich fragt Petrus Cornelius und die Anwesenden im Hause, ich würde gerne wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Petrus beginnt nicht eine große Rede, sondern er will zuerst mal zuhören. Man könnte ja denken, dass missionarische Bemühungen vor allem darin bestehen, dass ich selber bespreche. Doch an Petrus ist zu sehen, wie klug es manchmal ist, zuerst nachzufragen und zuzuhören. Denn dann kann was richtig Krasses passieren. Und Petrus passiert jetzt etwas richtig Krasses, weil er Cornelius zuhört. Petrus hört Cornelius zu und er hört, wie Cornelius ihm von dem göttlichen Puls in seinem Leben erzählt. Und dann kommt Petrus zur Erkenntnis. Petrus tat nun den Mund auf und sagte, in Wahrheit begreife ich, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern in jedem Volk ist ihm angenehm, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Petrus erkennt am Zeugnis des zwielichtigen Hauptmann Cornelius Gottes Wesen und Willen. Man kann sich fragen, was eine Bekehrung denn anderes ist. Petrus erkennt, vor Gott ist jeder angenehm. Wir können vielleicht auch sagen, nach dem Geschmack Gottes ist jeder, der diesen Gott fürchtet und der seine Gerechtigkeit übt. Und das gilt, und das muss Petrus lernen, das gilt offenbar auch für diesen Hauptmann Cornelius, der nach allen geltenden Maßstäben keiner sein kann, an dem Gott Geschmack hat. Petrus erkennt, ich entscheide nicht darüber, wer zu Gott gehört und wer nicht. Nicht mein Geschmack und nicht meine Grenzen sind entscheidend, sondern allein Gott entscheidet, wer zu ihm gehört. Missionarische Situationen sind Situationen, in denen wir ebenfalls Gott erkennen. Dieser Mensch vor mir, das ist einer, mit dem ist Gott schon unterwegs. Das ist schon ein Mensch nach Gottes Geschmack. In missionarischen Situationen entdecken Christinnen und Christen Gott im fremden Land. Sie entdecken ihn dort, wo sie ihn nicht vermutet hatten. Im Leben des anderen Menschen. Und erst jetzt, jetzt erzählt Petrus von diesem Gott. Jetzt kommt, könnte man sagen, endlich mal das Evangelium auch in Worten zur Sprache. Auf das Erkennen folgt das Bekennen. Und das hat ja auch seinen guten Platz. Petrus fängt an, von Jesus Christus und von Gott zu erzählen. Petrus hält, so könnte man sagen, eine kleine Missionspredigt, die aber gegenüber seinen sonstigen Missionspredigten etwas ungelenk ausfällt. Die ist nämlich sehr voraussetzungsreich, theologisch hochanspruchsvoll. Und Petrus vergisst sogar den Bekehrungsaufruf, fast wie meine Predigten. Daher wird heute mal die Predigt klein geschrieben. Ja, daher wird mal die Predigt heute klein geschrieben. Aber ich muss euch sagen, es spielt eh schon keine Rolle mehr. Es spielt schon alles keine Rolle mehr. Weil da Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf die, die dem Wort zuhörten. Noch während Petrus redet, fällt der Geist auf die Zuhörer. Der Höhepunkt ist erreicht. Der Heilige Geist, der am Pfingsten auf die Apostel gefallen ist, der fällt jetzt aus den aus theologischer Perspektive sehr fragwürdigen Cornelius und die Leute, die mit ihm anwesend sind. Nicht, weil Petrus Predigt so brillant war oder Petrus so ein grandioser Bekehrer ist, sondern weil der Geist Gottes in diese Situation kommt. Und wie sollte es anders sein? Denn diese Situation ist seine Situation. Er hat sie, der Geist Gottes hat sie heraufgeführt und alle Beteiligten in sie hinein. Und jetzt gibt es auch für Petrus kein Halten mehr. Er ist außer Rand und Band. Da ergriff Petrus das Wort, könnte etwa jemand das Wasser verweigern, sodass diese, die genau wie wir den Heiligen Geist empfangen, etwa nicht getauft werden. Und Petrus befiehlt, sie im Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Ich lade mal alle dazu ein, in Apostelgeschichte 2 nachzulesen, was die richtige Reihenfolge für die Taufe ist. Wie Petrus das in seiner ersten Missionspredigt macht. Ja, da gibt es erst Umkehr, Taufe und dann Geistempfang. Hier geht alles durcheinander. Aber Petrus denkt sich, jetzt ist auch zu spät, jetzt taufen wir sie. Jetzt taufen wir sie. Die missionarische Situation ist geglückt. Der Geist Gottes hat neue Menschen in die Gemeinschaft aufgenommen. Ich weiß nicht, wie es Petrus an diesem Abend ging nach diesem Tag. Das war ein wilder Ritt. Im fremden Land, in Caesarea, kommt ein zwielichtiger Hauptmann zum Glauben. Der Geist Gottes fällt herab, es wird getauft. Das muss Wahnsinn gewesen sein. Ein letzter Szenenwechsel. Nächste Folie. Die Gemeinde in Jerusalem bekommt mit, was passiert ist. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass sogar die Völker das Wort Gottes empfangen haben. Halleluja, die Völker haben das Wort Gottes empfangen. Ja? Ein zweites Pfingsten. Gottes Botschaft erreicht alle Menschen. Pustekuchen. Als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, erhoben jene aus der Beschneidung Einwände gegen ihn und sagten, du bist zu unbeschnittenen Männern hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Zu früh gefreut. Der missionarische Grenzübertritt von Petrus sorgt für große Unstimmigkeiten in der Gemeinde. Die sehen die Sache nämlich ganz anders, weil das sind auch picky Christen. Ihr Vorwurf ist ganz klar, du, Petrus, bist hier über göttliche Grenzen gegangen. Wer sich mit Ungläubigen einlässt, wer sich mit profanen Menschen einlässt, der verändert nicht die profanen Menschen, der wird von den profanen Menschen selber profanisiert, der wird selber von denen verändert. Ja? Nicht du hast die geheiligt, sondern bist verunreinigt worden durch sie. Das ist das Argument. Statt dass du es richtig gemacht hättest, der Cornelius, der hätte erstmal aus dem Militär austreten müssen, dann hätte er sich beschneiden lassen müssen, Speisevorschriften, da gibt es eine klare Abfolge, wie jemand dazu kommt. So geht's nicht. Kannst da nicht einfach reinlaufen. Grenzübertritt. Petrus, nächste Folie, erzählt dann nochmal die ganze Geschichte. Und dann passiert noch was Cooles. Nächste Folie bitte. Petrus schließt seine Geschichte damit und er als Bekehrter, der in dieser Geschichte selbst bekehrt wird, bekehrt jetzt die anderen Bekehrten. Wenn also Gott ihnen dieselbe Gabe gegeben hat, wie auch uns, die an den Herrn Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, wer bin ich, dass ich Gott daran hindern könnte. Als sie dies hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott, wobei sie sagten, so hat Gott sogar den Völkern die Umkehr zum Leben gegeben. Die Geschichte von Petrus und Cornelius verändert einfach alles. Sie verändert die Gemeinschaft Gottes, fundamental und grundlegend und bis zum heutigen Tag. Plötzlich ist es möglich, dass Menschen, die keine Juden sind, Teil der Gemeinschaft Gottes werden können, und zwar ohne sich beschneiden zu lassen, ohne die Speisevorschriften zu halten. Die, die eigentlich nicht dazugehören können, können plötzlich dazugehören, ohne Auflage. Nächste Folie bitte. Mission verdankt sich Impulsen des Geistes Gottes und sie kommt zum Ziel allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Mission ist aber was anderes als Assimilation. Assimilation würde bedeuten, dass die Menschen, die in die Gemeinde kommen, sich restlos anpassen müssten. Und das geschieht gerade in unserer Geschichte nicht. Wenn neue Menschen in unsere Gemeinschaft kommen, in die Gemeinschaft Gottes dazustoßen, dann verändert sich diese Gemeinschaft. Ja, es könnte sogar sein, dass Regeln und festgefahrene Gottesvorstellungen sich verändern, wenn neue Menschen dazukommen. Mission heißt Grenzüberschreitung. Gerade missionarische Situationen führen die Glaubenden über das Bekannte und Vertraute hinaus. Sie bringen für die Glaubenden Irritation und manchmal sogar Diskussion mit sich. Überraschenderweise sind die größten Hindernisse in dieser Missionsgeschichte die Glaubenden und nicht die Unglaubenden. Es sind ihre Vorstellung von Gott, ihre Vorstellung von Gottes Regeln, ihre Vorstellung von Gottes Grenzen, die von Gott restlos ausgeräumt werden müssen. Nächste Folie. Mission ist Bekehrung und sie ist aber nicht zuletzt Bekehrung der Bekehrten. Gerade wenn wir missionarisch unterwegs sein wollen, dann heißt das für uns, dass wir möglicherweise umlernen müssen über Gott, über uns selbst und über andere Menschen. Denn missionarisch unterwegs sein heißt, Gott kennenzulernen, indem wir Menschen aufnehmen, mit ihnen mitgehen, in ihr Leben eintreten und ihnen zuhören. Und gerade darin begegnet uns Gott. Letzte Folie. Ich habe überlegt, wie kann man das zusammenfassen, diese Predigt, und habe überlegt, das könnte man so als kleines Statement zusammenfassen, von dem ihr mal überlegen könnt, wie passend das für unsere Gemeinde ist. Vom Heiligen Geist geleitet lassen wir uns in unseren Vorstellungen von Gott und seinen Grenzen irritieren und herausfordern und sind offen dafür, dass Gottes Mission auch Schritte der Bekehrung in unserem eigenen Leben einschließt. Wir entdecken Gottes Wirken im Leben anderer Menschen, indem wir sie aufnehmen, mit ihnen gehen, in ihr Leben eintreten und ihnen zuhören. Wir geben Zeugnis von Jesus Christus im Vertrauen darauf, dass allein Gottes Geist dieses Zeugnis in den Hörenden bewahrheitet und Glauben weckt. Als Gemeinschaft lassen wir uns durch die Mission Gottes verändern, im Vertrauen darauf, dass der Geist Gottes wirkt, wann und wo er will. Amen.